Ich grüße Sie ganz herzlich und ich gehe davon aus, dass Sie alle diese Corona-Krise gut überstanden haben bis jetzt. Wir sind ja ein bisschen geschüttelt worden und okay, aber unser Leben liegt ja in Gottes Händen. Gott, unser Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat einen Namen. Und das ist der schönste Name, den wir uns wünschen und denken können. Es geht dabei um den Eigennamen Gottes, nicht um seine Titel als Gottheit. Wenn wir aus vergangenen Zeiten die Titel großer Herrscher hören, dann wird uns der Unterschied zwischen Titel und Namen bewusst. Seine Majestät Kaiser Friedrich II., der letzte deutsche Kaiser. Kaiser, das ist der Titel, deswegen wurde er auch mit seiner Majestät angesprochen. Und Friedrich, das ist sein Eigenname. Über die Jahrhunderte hinweg, in der Zeit der Urväter Abraham, Isaak und Jakob, wurde Gott im Gebet in der Regel mit Herr angesprochen, Adonai. Aber eines Tages hat sich Gott mit seinem ureigensten Namen vorgestellt. Das Volk Israel lebte damals in der ägyptischen Gefangenschaft und sie sind Fronarbeiter, sogenannte Habiros. Sie sind der ganzen Brutalität des Pharaos ausgesetzt. Das Volk Israel erlebt unter der Gewaltherrschaft des Pharaos die schlimmsten Grausamkeiten, bis dahin, dass sie ihre erstgeborenen Söhne töten mussten. In dieser Situation beruft Gott einen Mann, Moses, der das Volk aus der Sklaverei und damit aus der Fronherrschaft in die Freiheit führen sollte. Er erscheint Moses am Berg Horeb in einem brennenden Dornbusch und spricht ihn an. Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Darum bin ich herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten. Und dann bekommt Mose den Auftrag, das Volk Gottes, das Volk Israel, aus der Sklaverei in die Freiheit zu führen. Und vor diesem Auftrag aber hat Moses große Angst. Und er fragt zurück: Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israels komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, wie ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Mose getraut sich zunächst nicht, Gott direkt zu fragen, wer bist du denn? Und so erfährt er auf Umwegen von Gott selbst als erster den wahren Gottesnamen. Und dadurch erfahren auch wir den wahren Gottesnamen. Und es ist ein bis dahin noch nie genannter Name. Und er ist einzigartig. Und Gott sprach zu Moses: So sollst du zu den Söhnen Israels sagen, Jahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit. Alle kommenden Generationen sollen mich mit diesem Namen anreden, wenn sie zu mir beten. Was aber bedeutet der Name Jahweh? Jahweh, das sogenannte Vierzeichen oder Tetragramm, weil es nur aus vier Buchstaben, aus vier Konsonanten besteht. Was bedeutet der Name? Lange Zeit hat man nicht gewusst, wie man ihn aussprechen soll und wie man ihn vor allen Dingen übersetzen soll. Der Name Yahweh ist von dem hebräischen Wort Haya abgeleitet. Und dieses hebräische Wort Haya bedeutet Sein. Ich war, ich bin, ich werde sein. Deswegen hat Luther das schwierige Wort Yahweh einfach mit Ich bin übersetzt. Aber das ist eine unvollständige Übersetzung. Heute weiß man, dass das Wort Yahweh in der hebräischen Sprache zu den seltenen Wörtern gehört, bei denen unbedingt das Subjekt mitgenannt werden muss. Also, wenn Luther das Wort Yahweh mit Ich bin übersetzt hat, dann hätte er unbedingt dazu übersetzen müssen, für wen ist denn Gott? Wenn man das in die deutsche Sprache übersetzen will, dann ist das gar nicht so einfach. Das geht eigentlich nur in ganzen Sätzen. Ich singe, ich bete, ich arbeite. Das sind einfache, vollständige Sätze. Aber ich umarme, das geht nicht. Da fehlt was. Da muss man einfach den, den man umarmen will, mitnennen. Man kann sich ja schließlich nicht selbst umarmen. Und daher ist die korrekte Übersetzung von Yahweh: Ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Ich, Jahwe, euer Gott, bin für euch da. Das sollte Moses dem Volk Israel sagen. Ich bin Jahwe, der immer für euch da ist. Das ist mein Name. Das ist mein Name. Das ist wohl der schönste und trostreichste und ermutigendste Name, die schönste, trostreichste und ermutigendste Verheißung, die überhaupt in der Bibel steht und die Gott uns Menschen gegeben hat. Und das sagt Gott heute auch zu uns. Ich bin für euch da. Ich bin für euch da. Was brauchen wir eigentlich mehr in unserem Erdenleben? Mit seinen Lasten und Sorgen, Kriegen und Ängsten, Krankheiten und Schmerzen, Sorgen und Seuchen, Hunger und zuletzt dem Tod, als diese Zusage von dem allmächtigen, liebenden, barmherzigen Gott. Ich bin für dich da. Und so wie Gott sich hier vorstellt, ich bin für dich da, so handelt er auch, bis dahin, dass er seinen geliebten Sohn Jesus Christus am Kreuz für uns geopfert hat. Dieser Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, ist immer für uns da. Das ist der erste Satz, den wir uns merken sollten. Wenn wir also vor fremden Menschen, die, die nicht an Gott glauben, unseren Gott, damit unserem christlichen Glauben, bekennen wollen, dann können wir das in einem einzigen Satz tun. In einem Satz mit drei Buchstaben. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Dieser Satz gilt zu 100% und kann nicht verbessert werden. Dieser Satz braucht keine Ergänzung. In diesem Satz ist bereits alles gesagt, entscheidend gesagt. Aber alles, es wird nie eine Situation geben, in der dieses Urbekenntnis der Christenheit nur zu 80% gilt. Auch im Weltgericht gilt dieser Satz uneingeschränkt. Alle weiteren Sätze sind nur eine nähere Erläuterung der Eigenschaften unseres Gottes. Gott, der Gott der Liebe ist für uns da. Aus diesem Satz geht hervor, dass der christliche Glaube überhaupt nichts Kompliziertes ist. Der christliche Glaube ist schlicht und einfach, aber nicht simpel. Trotzdem, diesen Satz, Gott ist Liebe, wird niemals jemand ergründen können. Nun könnte man sagen, der Satz, der stimmt ja überhaupt nicht. Denn Gott ist gnädig, barmherzig, geduldig, gütig, eifersüchtig, treu und. Und außerdem kommt ja in diesem Satz Jesus Christus gar nicht vor, unser Herr und Heiland. Doch, wir verdanken diesem Satz einzig und allein unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Das heißt, er hat die Liebe Gottes auf unserer Erde gelebt, wie kein anderer Mensch. Wie unser Herr Jesus Christus mit den Menschen umgegangen ist, mit Kindern, mit Frauen, mit Kranken, mit Armen, mit Sündern, mit Ausländern, mit Traurigen, mit Sterbenden. Er, der Sohn Gottes, er hat diese Liebe Gottes hier auf unserer Erde mitgebracht, gelebt, bedingungslos gelebt, bis zum Kreuz. Wie aber ist dieser Satz, Gott ist Liebe, zu verstehen? Der Satz ist so gemeint, Gottes Wesen ist Liebe. Es gibt in der Philosophie unter anderem, unter vielen anderen Begriffen, zwei Begriffe, Wesen und Wahrnehmung. Heute sagen wir Wesen, ja, Wesen und Wahrnehmung. Dazu ein Beispiel. Ich habe vor über 60 Jahren eine junge Frau kennengelernt. Sie war hübsch, humorvoll, intelligent, impulsiv, manchmal ein bisschen intolerant, manchmal ein bisschen ungeduldig, aber fleißig und gütig. Das heißt, aufgrund meiner Wahrnehmungen, der Vielzahl ihrer Persönlichkeitseigenschaften, hatte ich einen Eindruck von ihrem Wesen. Das heißt, die Summe ihrer Persönlichkeitseigenschaften, das war ihr Wesen. Und das hat mich fasziniert. Deswegen habe ich sie dann auch geheiratet. Das Wesen des Menschen ist immer eine Vielzahl seiner Persönlichkeitseigenschaften. Das ist sein unverwechselbares, einmaliges, individuelles Wesen. Das Wesen Gottes, das Wesen Gottes ist Liebe. Und die Summe seiner göttlichen Eigenschaften ist Barmherzigkeit, gnädig, geduldig, gerecht, gütig, treu, langmütig, oft auch zornig. Aber selbst im Zorn ist Gott immer noch der liebende Gott. Das ist der zweite Satz. Gottes Liebe ist grenzenlos. Das sollten wir uns merken. Ihr kennt die Geschichte. Der jüngste Sohn fordert von seinem Vater sein Erbteil und verlässt das Elternhaus. Es geht ihm nur um sein Vergnügen. Und der Vater sieht ihm traurig nach, denn er liebt seinen Sohn sehr. Der junge Mann kommt in der großen, weiten Welt in die sogenannte gute Gesellschaft. Dort gibt er sein Geld mit vollen Händen aus und ist immer willkommen. Als das Geld alle ist, kommt er in große Not. Am Ende kommt er zu den Schweinen, in den letzten Dreck. Und endlich kommt er zur Vernunft. Und dann kommt er nach Hause. Jetzt geht es ihm nur noch um seine Rettung und nicht mehr ums Vergnügen. Und der Vater läuft ihm glücklich entgegen. Denn er liebt seinen Sohn sehr. In diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn sehen wir unseren liebenden Gott ein bisschen ins Herz. Aber, lieber Vater, das ist wohl der tröstlichste Gedanke im Neuen Testament. Das ist wohl die revolutionärste Offenbarung Jesu an seine Jünger und damit auch an uns. Wir dürfen uns an den allmächtigen, liebenden Gott wenden, wie ein Kleinkind an seinen Vater. Abba, lieber Vater. Gott verlangt von uns kein sündloses Herz. er uns wieder in die Arme schließt. Selbst wenn wir nur zurückkehren, weil es uns kein Glück gebracht hat, unseren Wünschen nachzulaufen. Trotzdem nimmt Gott uns wieder auf. So ist Gott, unser Vater. Gott ist Liebe und immer für uns da. Eine jüdische Legende lässt uns unseren liebenden Gott ein bisschen ins Herz schauen. Als die Kinder Israels trockenen Fußes durch das Schilfmeer gezogen waren und so vor den nachfolgenden Ägyptern gerettet wurden, die alle in diesem Meer ertranken, da feierten die Engel im Himmel ein großes Fest. Sie jubelten und tanzten. Da fragte plötzlich einer der Engel, den Erzengel Michael, wo ist denn überhaupt Gott? Warum feiert er nicht mit? Und der Engel erwiderte, weißt du, Gott hat sich ein wenig zurückgezogen, weil er um seine Kinder trauert. Er weint. Er weint, weil heute Tausende seiner Kinder umgekommen sind. Diese Legende lässt uns Gott ein bisschen ins Herz schauen. Und nur wenn wir dem lieben Gott ins Herz schauen, werden wir seine grenzenlosen Liebe erahnen. Begreifen werden wir sie nie. Gott ist in seiner grenzenlosen Liebe unwandelbar. Das Leben verändert sich. Darin liegt wahrscheinlich der Reiz. Wir selbst werden anders und die Verhältnisse wechseln. Die Herrscher dieser Welt kommen und gehen und mit ihnen kommt und geht die Angst. Alles ist im Wandel. Was heute Gültigkeit hat, ist morgen schon vergessen. Aber Gott ist unwandelbar. Immer der gleiche liebende Gott, unser Gott, der für uns da ist, der Gott der Liebe. Von all den vielen Eigenschaften unseres liebenden Gottes wie gnädig, geduldig, gerecht, gütig, treu, langmütig, sanftmütig, bleibt uns jetzt nur noch Zeit, über die größte und allerwichtigste und vornehmste Eigenschaft nachzudenken. Was ist das für eine Eigenschaft? Jetzt dürft ihr reden. Barmherzigkeit. Über seine Barmherzigkeit. Ja, okay. Der Jugendpfarrer Wilhelm Busch aus Essen erzählt in einem seiner Bücher, im November 1938 brannte in der sogenannten Kristallnacht auch in Essen die Synagoge. Rassenhass und Rassenwahn hatte sie in Brand gesteckt. Sie brannte völlig aus und die schwarz verkohlten Mauernreste blieben als stumme Zeugen von Hass und Gemeinheit zurück. 7 Jahre später, im Frühjahr 1945, brannte die ganze Stadt. Die Bomben der feindlichen Flieger hatten die Stadt in ein einziges Flammeninferno verwandelt. Menschen rannten schreiend um ihr Leben. Tausende verbrannten in den Häusern und auf den Straßen. Einige Menschen besannen sich auf die ausgebrannte Synagoge und flüchteten in die verkohlten Mauerreste. Sie blieben bewahrt, denn dort gab es nichts mehr zu brennen. Dort hatte schon einmal das Feuer gelodert und sich ausgetobt. Nun wurde der Ort zur Rettung für die, die sich dorthin geflüchtet hatten. Der Ort der Schuld wurde zum Ort der Bewahrung. Das ist die Lehre aus dieser Geschichte. Nehmen wir Zuflucht zu Gott, So verwandelt sich sein lodernder Zorn in Barmherzigkeit. Wir bleiben trotz unserer Schuld am Leben. Warum? Warum? Weil sich Gottes Zorn schon an einem anderen ausgebrannt hat, an seinem geliebten Sohn Jesus Christus. Aber, lieber Vater, du bist unendlich barmherzig. Barmherzigkeit ist also die alles überragende Eigenschaft unseres Gottes. So bleibt uns zum Schluss nur noch die Frage nach unserer Liebe. Paulus schreibt dazu in seinem ersten Brief an die Christen in Korinth Folgendes: Wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, also dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Was heißt das? Was heißt das? Das heißt, Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Klugheit ohne Liebe macht grausam. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Ein Leben ohne die Liebe ist nicht denkbar. Gott ist Liebe. Und diese Liebe wird in seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, hier auf unserer Erde offenbar. Mit seiner Liebe begleitet uns Jesus Christus alle Tage unseres Lebens. Er sieht mit den Augen der Liebe das, was ein Mensch noch werden kann, wenn er geliebt wird. Das ist das Geheimnis seiner Liebe. Er sieht unsere Sünden und Mängel, unsere Grenzen, aber er sieht aus Liebe schon unsere Verwandlung. Das ist der Grund für unsere unendliche Dankbarkeit. Wenn wir Jesus also nachfolgen wollen, und das wollen wir, dann muss ein Abglanz von seiner Liebe auch in unserem Leben erkennbar werden. In unserem Alltag, unserem Nächsten gegenüber und hier in unserer Gemeinde. Diese Liebe entspringt nur aus dem Wissen, von dem geliebt zu werden, der sein Leben für mich gegeben hat. Das ist die Liebe, die alles trägt, die alles glaubt, die alles hofft, die alles erduldet. Diese Liebe wird immer bleiben. Der, der bleibt, ist Gott, unser Vater, in seinem Sohn Jesus Christus, in seiner unfassbaren, grenzenlosen Liebe zu uns. Ich bin dein Gott. Ich bin für dich da. Das sollen Sie mit nach Hause nehmen. Wir haben einen Gott, der unendlich barmherzig ist und der immer für uns da ist, ganz für uns persönlich. Das ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der unendliche, mächtige, große Gott. Das ist der Gott, der Vater unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Das ist der Gott, der seinen Sohn geopfert hat für uns ganz persönlich. Ich bin dein Gott. Ich bin für dich da. Das wollen wir mit in unser Gebet hineinnehmen. Ich mache dann Schluss.